Gut, okay. Ich will nochmal zurückkommen, was wir vor 14 Tagen schon mal angefangen haben. Sind der Frage mal nachgegangen, worauf warten wir eigentlich? Ja, und dieses Warten hat auch eine Hoffnung in uns. Der Bernd hat schon während der Anbetung diesen Vers, passt ganz gut, dass der Gott der Hoffnung uns freut, erfüllt mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass unsere Hoffnung immer reicher wird in der Kraft des Heiligen Geistes. So, das heißt, wir brauchen eine starke Hoffnung in unserem Herzen, wir brauchen eine Zuversicht und wir brauchen eine Ausrichtung. Und diese Hoffnung, sie hat etwas mit Warten zu tun. Was erwartest du jetzt für diese Zeit? Was liegt für uns als Christen vor uns? Und damit meinen wir jetzt nicht die persönlichen Dinge, sondern was für uns alle zutrifft. So, und da hatten wir uns letzte Mal das angeschaut, dass es verschiedene Dinge gibt, aber die in unterschiedlicher Reihenfolge dann auch vor uns liegen. Und das erste ist der Spätregen. Das erste ist, dass Gott seinen Geist ausgießen wird nochmal auf alles Fleisch, um die letzte Ernte einzubringen. Ich habe das an der ganzen Agrarkultur von Israel mal erklärt, was dieser Spätregen für eine Bedeutung hat, damit die Ernte dann auch entsprechend oder die Saat vollkommen ausreift und die Ernte eingebracht werden kann. Also hat Gott etwas für uns, nämlich die letzte Ernte, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und danach kommt das, worauf wir alle warten, zwar sehnsüchtig ist, die Wiederkunft von Jesus Christus, ja, wo er seine Gemeinde holt. Aber das ist noch nicht alles, worauf wir warten. Petrus sagt im 2. Petrus 3, wir warten aber auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Amen. Das ist unsere Hoffnung, die wir als Christen haben. Denn Christus hat uns frei gemacht und wir haben eine lebendige Hoffnung in unseren Herzen durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das schreibt Petrus im 1. Petrus Kapitel 1 schon. Dass wir eine lebendige Hoffnung in uns tragen und diese Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Weil Gott alles, was in seinem Wort steht, für seine Kinder, was er uns offenbart hat, alles erfüllen wird. Amen. Und so liegen diese Dinge vor uns und diese Hoffnung muss unser Herz erfüllen und unser Herz auch prägen bei all den Dingen, die jetzt vor uns liegen. Und wenn wir diese Hoffnung in uns haben und diese Erwartungshaltung, dann gehen wir auch viel besser durch diese ganzen Dinge hindurch. Und ich habe im August, ich gehe jetzt nicht nochmal auf das Thema ein, im August habe ich länger drüber gesprochen, damit wir mal die Dinge in klare Ausrichtung erhalten, was Corona-Maßnahmen und die ganzen Dinge, Impfung und so weiter betrifft. Und da herrschte unter den Christen ganz viel Verwirrung, und weil sie ihre Informationen aus dem Internet nehmen und aus den unterschiedlichen Quellen und das irgendwo zusammenmixen und daraus nehmen sie ihre Hoffnung, ihre Wahrheit. So, und das führt zu Verwirrung. Das ist keine Stabilität, das ist kein Grund, worauf man sich gründet. Informationen sind wichtig, vor allem die der Wahrheit entsprechen. Das ist definitiv so. Aber es ist nicht unsere Ausrichtung. Unsere Ausrichtung ist das Wort Gottes. Und wir müssen wissen als Christen, was sagt das Wort Gottes zu dieser Zeit? Was sagt das Wort Gottes, was jetzt ist und was kommt? Amen. Ist schon manchmal sehr bedenklich, weil jetzt in dieser Zeit, wo wir eigentlich als Christen im Wort Gottes gegründet sein müssten und sagen, jetzt ist das. Und Gott bereitet uns darauf vor. Das andere geschieht, aber wir fokussieren uns nicht darauf. Und wenn man im Gespräch mit anderen Christen ist, dann hat man so den Eindruck, dass da eine Orientierungslosigkeit da ist, eine Verwirrung, ein Gefülltsein wirklich von dem, was die Medien bringen. Und dann, je nachdem, in welchem Lager du dich befindest, dann werden die unterschiedlichen Meinungen gegeneinander ausgespielt. Ich habe jetzt das gehört. Nein, ich habe jetzt das gehört. Das kam in der Tagesschau. Aber nee, ich habe das gehört. Und dann gibt es einen Streit unter Christen, ein Zerwürfnis, und es bringt etwas auseinander. Es ist ein trennender Faktor. Und wer steht dahinter? Teile und herrsche, ist Satan selbst. Amen. Weil es zerstört etwas, ihr Lieben. Es zerstört die Grundlage, dass der Heilige Geist fallen kann. Und wir arbeiten das heute mal ein Stück aus dem Wort Gottes heraus. Diese ganzen, einen Satz sage ich noch zu dem, was ich im August mal ausführlicher gesagt habe. Die ganzen Sachen, was Corona betrifft, und die ganzen entsprechenden Maßnahmen, wo das alles hinführt, das ist ein Anfang, aber es ist noch nicht das Ende. Das ist ein Anfang und das hört nicht auf. Das Ziel ist, dass die Welt vorbereitet wird auf das Auftreffen des Antichristen und seines Weltherrschers, also seines Weltreiches. All diese Dinge haben das zum Ziel. Und auch dort muss man wissen als Christ, dass es da verschiedene Etappen gibt. Bloß mal als Einschub, das ist nicht mein Thema heute. Du musst wissen aus dem Wort Gottes, wie geht das vonstatten? Und das Wort Gottes sagt uns das ganz genau, dass dieser Antichrist, dieser Weltführer, und dann erst wird das Mahlzeichen kommen. Dann erst. Und dann erst kommt die DNA-Veränderung. Dann. Nicht jetzt. Und so sagt uns die Schrift. Und du musst auch aus dem Wort heraus wissen wir, dass bevor dieser eine Herrscher auftrifft, es erst 10 Könige gibt. Die Welteinheitsregierung, die wird nicht sofort mit einem einzigen Herrscher hervorkommen, sondern die Schrift sagt, das Tier hat 10 Hörner. Diese 10 Hörner stehen für 10 Könige, die 10 Königreiche haben. Die werden zuerst kommen. Und dann wird das Tier 3 dieser Hörner vor sich herausstoßen und wird dann zu diesem gewaltigen Horn heranwachsen, so wie es bei Daniel steht. So. Viele Christen schauen jetzt aus. Das meine ich. Schau ins Wort, prüf die Dinge, du sollst wachsam sein, auch die Dinge ganz klar beurteilen, die jetzt weltweit geschehen. So. Und viele Christen, was alles schon im Internet war, ich höre das gar nicht an, sehen Sie an, man sitzt bloß an den Schlagzeilen. Der Schwiegersohn von Donald Trump, weil das ein Jude ist, da wurde mal vor Jahren als der kommende Antichrist bezeichnet. Und so wurden viele Politiker, Obama und wie sie alle heißen, ich weiß nicht, wer heute der aktuelle Anwärter für dieses Amt ist. Und so werden die Christen unter Verwirrung gesetzt. Und sie schauen nach dem einen, der jetzt herrscht, der ist noch nicht an der Macht, ihr Lieben. Es kommt erst diese Konföderation von 10 Königen. Und aus diesen kommt der eine. Lasst uns ganz nüchtern die Sachen betrachten. Denn die Pläne sind schon da, die Welt aufzuteilen in 10 Gebiete. Soweit ist es tatsächlich schon. Und wenn man diese Dinge klar einordnet, dann weiß man, und ich habe das schon mehrmals gesagt und viele Männer Gottes haben dasselbe bestätigt, dass das ist das, was Jesus sagt, der Anfang der Wehen. Und dass, wenn das angefangen hat, dass es kein Zurück mehr gibt. Und vor kurzem war eine Tochter eines Pastors in Amerika, ein sehr guter Mann, und die war im Teenie-Alter und die Teenager und die Jugendlichen werden ja viel stärker mit dieser Sache konfrontiert, mit diesen gesellschaftsverändernden Umwälzungen, diesen ganzen Veränderungen. Sind das noch nicht gewöhnt, ja? Das heißt, unsere Kinder, die sind in Freiheit aufgewachsen, die das deutsche Grundgesetz geboten hat nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es nie wieder zu dieser Alleinherrschaft kommen soll. Deswegen stand das Grundgesetz über allen anderen und keine Regierung durfte das Grundgesetz abschaffen. Das war durch die Verfassung untersagt. Und deswegen haben wir die vielen Jahre jetzt in Freiheit gelebt, auch nach der Wende. Und plötzlich wird es durch geschickte politische Winkelzüge außer Kraft gesetzt, was eigentlich verfassungsmäßig nicht geht. So, und unsere Kinder und Teenies und Jugendlichen sind in dieser Freiheit aufgewachsen und es fällt ihnen schwer, auch eine Hoffnung auf die Zukunft zu entwickeln. So, und was man unseren Kindern, Teenies, suggeriert ist, lass dich impfen und dann ist alles normal, dann hast du eine gesicherte Zukunft. Und viele fallen auf diese Lüge rein. Es ist eine Lüge. Kinder haben eine Überlebenschance und Teenies und Jugendlichen bei Corona von 99,98%. Schwere Verläufe gibt es nur 0,2%. Die kommen auch gut ohne Impfung durch. Mal bloß zu dem Thema. Währenddessen die Studien, die sie jetzt gemacht haben im Vorfeld, um zu beweisen, dass die Impfung für die Kinder so dringend notwendig und so erfolgreich ist, besagt einen sehr hohen Prozentsatz von lebensgefährlichen Nebenwirkungen. Was meinst du rein? Betrachte die Dinge und nimm die Wahrheit, aber keine Furcht. Aber schau dahinter, die Wahrheit. Was bewegt sich dahinter? Zurück zu diesem Tochter von diesem Pastor. Die war auch betroffen und sie sagte, wie soll ich mit dieser Situation weiter umgehen, wenn das noch 1, 2, 3, 4, 5 Jahre weitergeht? Soll ich mich jedes halbe Jahr impfen lassen, damit ich wieder in die Schule gehen kann, damit ich nicht angesteckt werde? Ne? Sie hatte auch Furcht. Und sie war mit dieser ganzen Situation überfordert. Und dann hat sie laut zu Jesus gerufen, Jesus, bitte gib mir eine Antwort. Hat dieses Corona und das Ganze, was zusammenhängt, hat das ein Ende? Schaffst du das einfach aus der Welt? Jesus, gib mir eine Antwort. Und eines Nachts träumt sie von Jesus. Jesus ist vor ihr, lächelt sie an. Und sie denkt bei sich im Traum, oh, jetzt ist er da, jetzt kann ich ihn mal fragen. Und fragt Jesus im Traum, Jesus, wie ist das mit Corona? Schaffst du das alles jetzt weg? Und dann lächelt sie Jesus nur an, sagt, das ist der Anfang der Wehen. Jesus spricht im Prinzip Matthäus 24, Vers 8. Und dann war er weg. Interessant ist, dass Jesus dort lächelt. In seiner Art, so sanftmütig, so liebevoll, er lächelt sie nur an und sagt, das ist der Anfang der Wehen. Weil Jesus weiß, wenn das beginnt, dann ist sein Kommen vor der Tür. Amen. Und diese Ermutigung, die er diesem Teenager gegeben hat, den will er dir genauso geben. Eine Hoffnung, eine Ermutigung, darüber hinaus zu sehen. Amen. Den klaren Durchblick zu haben, trotz aller Fakten, die jetzt immer mehr offenbar werden, den Durchblick zu haben und diese Hoffnung im Herzen, dass Jesus kommt. Aber worauf wir uns konzentrieren dürfen als Christen, als Nachfolger von Jesus, wir werden nämlich noch gebraucht von ihm. Und worauf wir uns konzentrieren müssen, ist diese letzte Ernte. Es ist die Ausgießung des Heiligen Geistes, die bevorsteht. Und darauf sollen wir uns ausrichten. Das ist unser Job. Ich habe letztens vor 14 Tagen diese Prophetie nochmal erwähnt, weil das sich immer mehr verdichtet auch, was schon Paul Kane und John Melinda gesagt hat, dass John Melinda dann in den 90ern, Paul Kane 1988, dass der Kommunismus wieder erstarken wird nach einer Zeit der Ruhe und sich mit dem Islam verbindet und daraus eine sehr starke Kraft entsteht. Aber in dieser Zeit wird Gott seinen Geist ausgießen, seine Herrlichkeit auf sein vorbereitetes Volk. Und dann wird eine, John Melinda hat es direkt auf Deutschland bezogen, eine Erweckungsreformation von Deutschland ausgehen, die über die ganze Erde geht. Amen. Also wenn wir diese Dinge anfangen zu geschehen, dann wissen wir, die Ausgießung des Heiligen Geistes steht nahe bevor. Und dieser Mitarbeiter von Rick John hatte dieses Bild, wo die Erntearbeiter diese Ernte einbringen und dann waren diese Konstellation am Himmel, wo Islam und also die blutrote Sonne mit dem Mond sich verbunden haben, der Kommunismus und der Islam. Du wirst denken, das geht nicht. Wenn Gott mehrmals gesprochen hat, geht's doch. Weil das sind die zwei antichristlichsten Kräfte, die auf der Erde herrschen. Und wenn du jetzt genau hinschaust, was sich jetzt mit Afghanistan bewegt, wer ist der größte Freund und Helfer? das, was ideologisch gar nicht zusammenpasst. Das ist China. Und wenn du genau hinschaust, siehst du auch, dass das Kräfteverhältnis sich jetzt mehr Richtung Osten und Islam bewegt und die Demokratien immer mehr an Macht verlieren. Also da ist etwas in Bewegung. Und darauf müssen wir schauen. Und Gott warnt uns jetzt schon, sagt, diese Dinge kommen. Aber unser Fokus sind nicht diese weltpolitischen Geschehnisse, sondern unser Fokus ist die Ernte. Und das fand ich so ermutigend von diesem Traum oder dieser Vision von diesem Mitarbeiter von Rick Joyner, wo er gesehen hat, es hat ihn nicht beeindruckt. Die anderen Arbeiter haben die Ernte eingebracht, nach und nach. Amen. So, Gott redet zu uns auch im Prophetischen, dass wir wissen, bevor es geschieht. Es gab auch Prophetien, bevor Corona kam, gab es auch schon Prophetien, die Christenheit darauf hingewiesen haben, schon David Wilkerson und dann John Paul Jackson 2012. Also die Christen waren theoretisch informiert, dass diese Dinge kommen. Oder hier deine Mutter, ja? Judy, ist ähnlich, solche Dinge gesehen. Und so bereitet uns Gott auf das Nächste vor, damit wir wissen, was geschieht, aber unser Fokus ist die Ernte. Amen. Weil das Gottes Fokus ist. Die anderen Dinge müssen geschehen. So, und damit wir auch das entsprechend einordnen können, möchte ich am Anfang nochmal ein paar Verse aus Matthäus 24 mal rausnehmen, so dass wir auch wissen, dass es vier Dinge sind, die Jesus uns prophezeit, die nach dem Anfang der Wehen geschehen werden auf der gesamten Erde und die bis zu seiner Wiederkunft zunehmen. Und diese Dinge laufen alle parallel. Und Giancarlo hat uns mal gesagt, wir haben diese deutsche, griechische Denkweise, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Und er sagte, die hebräische Denkweise ist ganz anders, kennen viele verschiedene Dinge gleichzeitig geschehen. Und das ist genau das, was Jesus uns hier in Matthäus 24 beschreibt. Es sind vier Dinge und viele Christen, die sich jetzt auch angespornt oder ermutigt durch diese Prophetien und die nehmen immer mehr zu, dass die letzte Ernte kommt, dass auch in Deutschland der Heilige Geist ausgegossen wird, die sich jetzt darauf fokussieren, müssen wissen, dass das Ganze in einem komplexen Zusammenspiel erfolgt. Nicht nur Punkt 1, sondern es sind vier Dinge gleichzeitig. Und das, was geschieht, als erstes, worauf wir uns fokussieren, ist natürlich die Ausgießung des Heiligen Geistes, Evangelisation. Und das beschreibt uns Jesus in Matthäus 24, Vers 14. Und das Evangelium vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Das Ende beginnt mit der Tag des Herrn, habe schon mehrmals drüber gesprochen, beginnt mit der Entrückung der Gemeinde und endet mit dem sichtbaren Wiederkommen von Jesus. Ja, und Jesus sagt hier ganz klar im Vers 14, dass die Ernte, die Verkündigung des Evangeliums und wie viele Menschen sich weltweit bekehren, dass das durchläuft bis zum Ende, bis zu dem Tag, da Jesus zurückkommt. Da gibt es keinen Stopp, sondern das wird immer mehr zunehmen. Und das ist unser Fokus und das ist unser Job, den wir als Braut von Jesus hier zu tun haben. So, ich schreibe es mal hin. Parallel bis zur Wiederkunft Jesu. Das heißt, WK heißt Wiederkunft. Das ist Vers 14, Evangelisation. So, das ist das eine, was Jesus uns sagt, was durchläuft bis zum Schluss. Das zweite ist Verführung. Das zweite, ich nehme erstmal die Gesetzlosigkeit und das ist der Vers 12, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Und da hat der Markus letzte Woche super das Ganze ausgearbeitet, damit wir nicht in diese Falle hineintappen. Gesetzlosigkeit. Und da kannst du auch diese ganzen Dinge einordnen, also Aushebeln des Grundgesetzes und diese Dinge. Solche Sachen werden immer mehr zunehmen. Und das sollte uns nicht überraschen, weil Jesus das verheißen hat. Ja? So, und der nächste Punkt, wo Jesus uns auch hinweist, was durchläuft bis zum Schluss, und da fängt er schon im Vers 4 an, und das ist Verführung. So, und das sagt er im Vers 4, da warnt uns dreimal vor Verführung in diesem ganzen Kapitel, das ist der Vers 4, 11 und 24. Und die Verführung hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist Abfall vom lebendigen Glauben, Abwendung von Jesus. Und das steht in 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Und da beschreibt uns Paulus einen ganz wichtigen Meilenstein, was noch geschehen muss, bevor Jesus zurückkehrt. Und er sagt im 2. Thessalonicher 2, Vers 3, bevor Jesus kommt, müssen zwei Dinge geschehen. Erstens der große Abfall und dann der Mensch der Sünde müssen offenbar werden. Das heißt, der große Abfall muss kommen, bevor Jesus zurückkehrt. Und das wird durch Verführung ausgelöst, einerseits, und das andere, was auch bis zum Schluss durchläuft, sagt Jesus im Vers 9 und 10. Und dann wird man euch der Bedrängnis preisgeben, euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. So, und das will man nicht so richtig hören, das läuft aber auch bis zum Ende durch. Und diese Verfolgung, haben wir gesehen, Vers 10, kann auch zum Abfall führen, wo Leute dann ihren Glauben aufgeben und dann das zum Beispiel im Islam, also wieder zurückkehren zum Islam oder dann das Mahlzeichen annehmen. Das ist das, was zurzeit in Afghanistan passiert, dass man die bekehrten Muslime jetzt auffordert, ihren Glauben an Jesus aufzugeben oder eben halt, wenn nicht, gibt es eine andere Lösung. So, also das läuft schon weltweit. Also diese Dinge werden aber auch bis zum Ende durchlaufen. Und das müssen wir uns auch vor Augen führen, wenn wir von der Ernte sprechen, von der Evangelisation, dass das Evangelium verkündigt wird bis zum Schluss, von der Ausgießung des Heiligen Geistes, dass auch die parallel in der Gesellschaft und in der Christenheit die Gesetzlosigkeit zunehmen wird. Dass die Verführung zunehmen wird. Und dass die Verfolgung zunehmen wird. Es gibt Menschen, die sich dann in Scharen bekehren werden. Auch hier in Chopa, hier in der Region, hier in Deutschland werden sich Scharen zu Jesus bekehren. Gleichzeitig wird die Gesetzlosigkeit in der Gesellschaft zunehmen. Und wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dann regen sich diese Mächte und die lösen Verfolgung aus. Durch die ganze Zeit hindurch läuft Verführung. Und diese Verführung läuft in unterschiedlichen Richtungen. Die läuft durch falsche Lehre. Und die läuft in der anderen Richtung als Verführung, dass man als Christ dieser Dinge, die da kommen, sagt, ich ziehe mich zurück in mein eigenes Leben. Wie in den Tagen Noahs. Sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten, heiraten, ließen sich heiraten und sie kümmerten sich nur noch immer um den Alltag und zogen sich dahin zurück. Das ist auch eine Verführung. So, und diese Dinge führen letztendlich zum Abfall. So wie das Wort Gottes uns beschreibt. Aber Gott gibt uns alle Zeit Gnade. Und das kannst du dir ruhig einprägen, weil dieses Muster wird tatsächlich so weitergehen. Damit wir uns nicht selbst täuschen. So, und jetzt lasst uns mal drüber unterhalten, lasst uns mal drüber sprechen, über diese Hoffnung. Lasst uns mal drüber sprechen, was ist für uns jetzt dran, damit der Heilige Geist auch kommen kann und was gibt das Wort Gottes uns für eine Ausrichtung, damit wir in diesen Zeiten siegreich sein können und siegreich überwinden. Und da können wir lernen von der ersten Gemeinde, weil die erste Gemeinde erlebte genau das. Sie erlebte die Ausgießung des Geistes, sie erlebte Evangelisation, bis an die letzten Gebiete der damaligen Welt wurden mit dem Evangelium innerhalb von 70 Jahren wurde die ganze damalige Welt des Römischen Reiches mit dem Evangelium erfüllt. Und noch darüber hinaus ging nach Indien, also es ging noch über die Grenzen des Römischen Reiches drüber hinaus, wurde das Evangelium verkündigt. Die Gesetzlosigkeit nahm immer mehr zu, dass die römische Gesellschaft, der moralische Verfall war krass gewesen und wie die Römer umgegangen sind mit den Leuten, wissen wir ja. Das lief alles zur damaligen Zeit unserer ersten Geschwister. Und die Verführung war auch da. Es gab viele, die sich dann als Messias ausgegeben haben und viele zum Abfall verführt haben, falsche Lehren. Das sind die Dinge, wo die ersten Apostel extrem damit zu kämpfen hatten. Und sie hatten auch von Stephanus angefangen bis Konstantin dann immer beständig mit Verfolgung zu tun. Aber was dabei geschah, die Gemeinde nahm zu, die Gemeinde wuchs. Das ist ein Phänomen, das wir auch heute noch erleben. In China zum Beispiel, bevor dieser Mao Zedong damals die kommunistische Regierung eingeführt hat und alle Christen verfolgt hat, gab es in China laut Statistik 50.000 Christen. Dann setzte eine straffe Verfolgung ein und danach, heute sind es mehrere Millionen. Was auch zu denken gibt, dass die schnellst wachsenden Gemeinden weltweit gerade dort in den Ländern die Gemeinde am schnellsten wächst, wo die stärkste Verfolgung ist. Das heißt, Verfolgung war für die Gemeinde oder Bedrängnis war nie ein Hindernis. Es war eher ein Katalysator, dass die Gemeinde gewachsen ist. Also sollten wir dafür auch keine Furcht und keine Angst haben. Sondern Hoffnung, dass in dieser Zeit Gott reichlich Gnade schenkt. Und seine Gnade ist für jeden genug, auch durch entsprechende Bedrängnis hindurchzukommen. Amen. Aber interessanterweise ist genau zu diesen Zeiten wird die Gemeinde gereinigt. Die Spreu trennt sich vom Weizen. In China hat sich die Gemeinde halbiert, weil alle Namenschristen gab es nicht mehr. Die sind alle in die kommunistische Partei eingetreten oder sie haben ihren Glauben verleugnet. Nur die, die in Christus gestanden haben, und das waren nur 50% der chinesischen Kirche oder Gemeinde vor der Übernahme der Kommunisten, nur 50% haben das durchgestanden. Und diese 50% haben dafür gesorgt, dass die Gemeinde ins Millionenfache gewachsen ist. Das ist Gottes Mathematik. Verfolgung reinigt die Gemeinde. Sie trennt die Spreu vom Weizen. Und sie bringt Ernsthaftigkeit und Leben in der Nachfolge hervor. Verfolgung reinigt und trennt uns von den überflüssigen Dingen, damit wir uns auf das eine konzentrieren können. Und die Gnade ist so groß, ich habe jetzt ein Zeugnis mal gelesen, das hat ein Bruder mal mit erwähnt, und zwar von einem Christ, ich weiß nicht, wo es war. Und dieser Christ soll seinen Glauben abschwören und er hat gesagt, nein, ich bleibe Jesus treu. Und da haben sie gesagt, das ist schon eine Weile her, dann verbrennen wir dich auf dem Scheiterhaufen. Ja. Und er hat aber seinen Glauben an Jesus festgehalten und ist ihm treu geblieben. Und er hat einen Freund gehabt. Und der Freund hat gesagt, leugne doch Jesus, damit du am Leben bleibst. Und da hat er, der Bruder zu ihm gesagt, nein, ich bleibe treu an Jesus und seine Gnade bringt mich auch hier durch. Seine Gnade hat mich bis zu diesem Tag gebracht. Seine Gnade hat mir die Kraft geschenkt, hier zu widerstehen. Und seine Gnade wird mich auch hier durch diesen, die nächsten Minuten hindurchbringen. Und da hat der Freund zu ihm gesagt, wenn du dort in diesem Feuer die Gnade Gottes spürst, dann streck mal noch so einen Finger raus, damit ich weiß, dass die Gnade Gottes dich dort durchbringt. Und der Freund berichtet dann, als die Flammen immer ihn einhüllten, hat dieser Bruder, der im Feuer war, zwei Finger rausgesteckt. Also das bedeutet doppelte Gnade. Das heißt, er hat diese Flammen nicht in dieser Art und Weise, in diesem Maß gespürt, wie es sein müsste. Er ist dann zum Herrn, aber er war in die Gnade Gottes eingehüllt. Amen. Deswegen sagt das Wort uns in Offenbarung 12, dass wir Satan überwinden, weil wir unser Leben nicht geliebt haben bis zum Tod. Gut, das sind die vier Dinge, die parallel in der nächsten Zeit auch auftreffen werden, sicher auch hier und die uns begleiten werden, bis Jesus wiederkommt. Aber jetzt lasst uns mal lernen von den ersten Christen. Und zwar, was hat sie so stark gemacht und was hat ihnen die Kraft gegeben? Erstens, die ganze damalige Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Was hat ihnen die Kraft gegeben, all diesen Verführungen, diesen Gesetzlosigkeiten und diesen Verfolgungen siegreich gegenüberzustehen und das zu überwinden? Was war die Quelle ihrer Kraft? Was waren ihre Grundhaltungen, die sie hatten? Und so können wir drei Dinge von den ersten Christen lernen. Und wir werden heute mal anfangen, weil das etwas stark Ermutigendes ist. Nicht so schwierig einerseits, auf der anderen Seite vielleicht schon. Aber wir können von ihnen lernen, dort eine Grundhaltung zu entwickeln, um siegreich zu leben. So, und wir gehen mal ganz vorne rein in Apostelgeschichte 1. Und dort lesen wir, dass Jesus ihnen den Auftrag gegeben hat, zu warten. Und zu warten in Jerusalem, bis der Heilige Geist ausgegossen wird, dass sie nicht vorher losgehen sollen, sondern auf die Kraft aus der Höhe warten. Das heißt, der Meister, Jesus, hat gesprochen und sie waren seinem Auftrag gehorsam. Das heißt, vorher hatten sie 40 Tage Belehrung von Jesus über das Reich Gottes und er hat sie auf ein Ziel ausgerichtet. Jesus hat ihnen eine Vision gegeben, nämlich das Reich Gottes, das kommt und dass sie die Aufgabe haben, in seinem Namen so viel wie möglich Männer und Frauen und Kinder zu Bürgern des Reiches Gottes zu machen. Das heißt, Jesus hat ihnen eine Vision vermittelt, eine gemeinsame Berufung und eine gemeinsame Ausrichtung. Und dann sagt er, wartet in Jerusalem, ihr kriegt die Kraft aus der Höhe und dann geht's los. Amen. So, und was haben die Jünger dort gemacht? Sie kehrten nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, nahe bei Jerusalem, einen Schabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Und dann werden die ganzen Jünger aufgezählt und wir wissen, dass es 120 waren. Interessant ist, dass die meisten von ihnen aus Galiläa stammen. Und Galiläa und Jerusalem sind doch ein paar unterschiedliche Orte in Israel. Und Jesus hat ihnen schon in Galiläa verschiedene Dinge gesagt über ihren zukünftigen Auftrag, dann ihm nachzufolgen und ein Menschenfischer zu sein. Und dann erhalten sie nochmal den spezifischen Auftrag, in Jerusalem zu warten, mit der Kraft aus der Höhe erfüllt zu werden, um diesen Auftrag zu tun. Und wenn du dich mal das Leben dieser Jünger hineinversetzt, gerade Petrus war ja auch verheiratet, die andere sicher auch, die kehrten nie wieder in ihr Haus zurück. Sie kehrten nie wieder nach Jerusalem zurück, nach Galiläa zurück. Das ist schon Selbstverleugnung pur. Stell dir mal vor, für mich war das echt inneres Sterben. Der Herr sagt, lass hier alles los, geh nach Berlin und von dort sende ich dich dann wo immer auch anders hin. Alleine schon von hier wegzugehen, alles aufzugeben und dem Meister zu folgen, seiner Berufung, die er gegeben hat, und ihm mehr zu gehorchen als meinen eigenen Wünschen und Sehnsüchten und Träumen, das war für mich ein inneres Sterben. Das war für mich schon ein inneres Sterben, in die Innenstadt von Chubau zu ziehen. Wollte ich eigentlich nie. Aber der Herr hat alle anderen Pläne mit Häusern außerhalb von der Innenstadt, hat er alles gecancelt, manchmal über Nacht. Ich dachte, Herr, okay, ich folge dir. Und jetzt bin ich ganz dankbar darüber und bin schon froh. Weil wenn du dem Herrn folgst und deine eigenen Wünsche und Sehnsüchte niederlegst, dann bedeutet dieser Tod immer Leben. Amen. So wie Jesus hat alles niedergelegt und er hat uns Leben geschenkt. Und diese Grundhaltung, wohlgemerkt, hatten alle Jünger, alle 120 im Obergemach, die 12 oder 11 waren es, dann haben sie aufgefüllt mit Matthias und dann waren es insgesamt 120. So, sie alle hatten eine Grundhaltung. Sie haben das Wort des Meisters gehört. Der Meister hat sie gerufen, er hat sie berufen und sie waren vollkommen in Übereinstimmung mit dem Meister und seiner Berufung. Und sie sind den Weg gegangen, sie sind dem Meister Jesus nachgefolgt, weil Jünger heißt ja Schüler eines Meisters. Und Jesus wurde ja Rabuni genannt oder mein Meister, oder das heißt mein Lehrer, mein Meister. Also die Juden hatten ja auch Meister, die ihre Schüler dann hatten. Es gab ja Prophetenschüler, es gab auch von Schriftgelehrten, die ihre Schüler hatten und angeleitet hatten. Und so war Jesus der Rabbi, der Rabuni, der mein Meister, der Lehrer, der den Jüngern die Theorie und die Praxis beibringt. Und sie waren seine Schüler. Und übrigens gibt es im ganzen Neuen Testament für welchen Christen auch immer, welchen Reifegrad er hat, immer nur eine Bezeichnung. Jünger, Student, Lehrling des Meisters. Zu lernen, was der Meister spricht und zu tun, was der Meister uns vormacht. Und der Meister sagt sogar, wenn ich gehe, der Meister, zu meinem Meister, also in den Himmel, dann werdet ihr auf der Erde noch größere Werke tun, als wie ich sie getan habe. Denn es kommt einer von derselben Qualität wie ich und der wird alle Zeit mit euch sein, der wird sogar in euch sein und er wird euch befähigen, noch größere Werke zu tun, wie ich sie getan habe. Und das war die Motivation, die sie hatten. Das ist, nochmal, diese Jesus hat sie so auf das Reich Gottes fokussiert, auf eine einheitliche Ausrichtung, auf eine einheitliche Vision, auf eine Sichtweise, auf eine Berufung, nämlich so wie der Meister, so die Jünger. Und so sagt auch der Meister zu seinen Jüngern, der Knecht ist nicht größer wie der Meister. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Und in Matthäus 24 steht, ich dachte, Herr, wie soll das sein? Steht, ihr werdet gehasst werden von allen Nationen um meines Namens willen. Ihr Lieben, und das kann durchaus vor uns liegen. Jetzt hasst man die Impfgegner, sie werden diffamiert wie die Juden im Dritten Reich. Mit übelsten Worten, was man von einem Politiker eigentlich nicht erwartet, sondern er soll eine würdevolle, respektvolle Rede haben über die Bürger des Landes, die ihn gewählt haben. Okay? Jetzt beschimpft man die Impfgegner oder sogenannten Impfgegner. Das ist eigentlich nicht Sinn, sondern die sagen hier mit der Sache, ich stimme mich nicht ganz überein. So. Und Jesus sagt, sie werden euch hassen, sie werden euch verleumden, sie werden übel über euch reden, um meines Namens willen, weil der Name Jesus in uns wohnt, weil wir Schüler des Meisters sind, weil wir Jünger des Meisters sind, wird die Welt uns hassen. Die Welt wird uns nicht hassen, weil wir so schlimme Menschen sind oder weil wir uns schlecht verhalten, sondern die Welt hasst uns. Oder wird uns hassen, weil Jesus in uns lebt. Und wenn die Salbung des Heiligen Geistes kommt, wie zu Pfingsten, hat es 3 Jahre gedauert. Ich nehme immer gern den Mittelwert. Ich lasse der ersten Gemeinde 3 Jahre. Manche Ausleger sagen, von Pfingsten bis Stephanus war bloß 1 Jahr. Manche 7 Jahre. So lange ging es sicher nicht. Nehmen wir einen guten Mittelwert, 3 Jahre. Aber nach 3 Jahren wurden sie von allen Juden gehasst und abgelehnt. Und nur die Apostel blieben und die anderen mussten alle fliehen. Der Meister hat es vorausgesagt. Das heißt, wir sind Schüler des Meisters und er hat uns denselben Auftrag gegeben und dieselbe Ausrichtung und dieselbe Berufung wie den ersten Jüngern. Weil wir dienen demselben Meister. Und wir sind die Jünger oder die Studenten, die Schüler der jetzigen Generation. Amen. Und diese werden untereinander Brüder genannt. Brüder und Schwestern. In der Hinsicht sind sie gleich, haben bloß unterschiedliche Aufgaben. Da unterscheidet man sich dann wieder in der Salbung und der Berufung. Aber ansonsten sind alles Brüder. Und diese zwei Dinge, die Worte kannst du, die müssen wir mal näher ausloten. Jünger, Schüler des Meisters, ausgerichtet auf ein Ziel, auf eine Vision, auf eine Berufung und untereinander Brüder. Das ist die Gemeinde des Meisters. Das ist die Gemeinde, die Jesus gegründet hat in Jerusalem. Und das ist die Gemeinde, die er baut. Und er hat noch nie eine andere Gemeinde gebaut. Alles andere ist, was auf anderen Grundlagen gebaut ist, ist nicht seine Gemeinde. Und alles, was nicht auf dem Meister, auf sein Wort, auf seiner Grundlage gebaut ist, nämlich Schüler, Jünger und Bruder und Schwester zu sein, wird abfallen. Definitiv. Wer sagt, dass er meint, dass er stehe, sehe zu, dass er nicht fällt, sagt Paulus. Deswegen prüft selbst, ob Christus in euch lebt. Korintherbrief sagt er sowas. Wer gibt uns jetzt, wer sagt, dass du nicht abfallen kannst? Wer sorgt dafür? Jesus durch seine Gnade. Die ist allezeit mächtig, bis zum letzten Moment. Wenn wir in ihm bleiben und in der Gemeinde, im Leib Jesu, die er gebaut hat, nämlich der Meister, wacht mit Adleraugen über seine Schüler, die hören und tun. Und er wacht über denen, die ihre Mitschüler als Brüder und Schwestern sehen, entsprechend damit umgehen. Ihr Lieben, aus diesen, das ist schon bloß der erste Vers hier. Dieses Muster zieht sich durch die Apostelgeschichte. Und das war dieses Muster, was die erste Gemeinde siegreich durch 1, 2, 3, 4 hindurchgeführt hat. Und das war ihre Kraft, dass die mit aller Macht damals die ganze Welt erreicht haben. Die haben innerhalb von 70 Jahren mehr erreicht, als wie 1900 Jahre Kirchengeschichte. Wir haben als Gemeinde das große Vorrecht, an dieser letzten Ernte bei den unerreichten Gebieten dabei zu sein. Durch Richard Himalaya, ne? Wie viele sich durch diese Zusammenarbeit in den vielen Jahren, jetzt schon seit 14 Jahren arbeiten mit ihm zusammen, wie viele sich dadurch bekehrt haben, indem wir mit ihm dort zusammengearbeitet haben, also unterstützt und sie machen die Arbeit vor Ort und beide bekommen denselben Lohn im Himmel. Und ich habe mich immer gewundert, habe schon mal gesagt, ne, wenn wir im Ausland waren und Propheten auf uns drauf zukamen, damals in der Ukraine, so ein amerikanischer großer Prophet, der Oleg holt uns extra in sein Büro hier, kann für euch prophezeien. Und da sagt, oh, ich sehe viele Menschen um euch rum, als sind so, sie sehen so anders aus, so braun, so vielleicht wie Asiaten, hat er gesagt. Ne? Also wie auch viele ausländische Menschen. Ich sage, Mensch, haben wir ja gar nicht in der Gemeinde, ne? So viel. Und das sind die. Amen. Und das, was wir dort als prophetischen Eindruck bekommen haben, das betrifft ja die ganze Gemeinde. Das heißt, wir werden mal im Himmel ankommen und der Herr wird sagen, hier, durch eure Zusammenarbeit, weil der, der ihn finanziert, erhält denselben Anteil, wie der an der Front dient. Bei David war das schon so, dieses Prinzip ist ein göttliches Prinzip. So, und da werden viele Leute auf euch drauf zukommen und sagen, danke, 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 dass ihr euch dort mit investiert habt. Und wir haben das Wort Gottes gehört, wir haben Nahrung erhalten, das hat unser Herz geöffnet und dann haben wir das Wort Gottes angenommen und wir haben ewiges Leben in Christus. Und du wirst sagen, noch nie gesehen. Aber ja, Amen. Halleluja. So, also die Weltevangelisation geht voran, weil hier in Matthäus 24 steht, wenn die letzte Volksgruppe das Evangelium gehört hat, dann, sagt der Vater, ist die Zahl der Nationen voll. Und dann wende ich mich Israel zu. Also ganz speziell macht er jetzt schon, aber dann geht es richtig los. So, jetzt geht es weiter. Vers 14. Diese, die den die Ausrichtung des Meisters erhalten haben, dann war der Meister weg. Da war er in den Himmel aufgefahren. Ne? Dann waren die plötzlich wieder im Obergemacht zusammen. Und hier steht Vers 14, diese blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, mit seinen Brüdern. Und hier im Vers 14 hast du diese Grundhaltungen, die sie untereinander hatten. Jesus hat ihnen den Auftrag, die Berufung gegeben und sie gingen alle in das Obergemach. Sie haben nicht gesagt, okay, Jesus ist weg, jetzt, das sieht mich nicht mehr. Jetzt gehe ich wieder nach Galiläa an meine Fischerhütte. Dort war es so schön. Ne? Und außerdem ist es dort viel grüner wie in Jerusalem und angenehmere Temperaturen. Nee, sie blieben alle in diesem engen Obergemach, 120 in diesem Saal. Und das Gute dabei ist, was hier steht, sie waren beständig, die wussten ja nicht, wie lange das dauert, und sie waren einmütig im Gebet und Flehen. Einheit in der Ausrichtung, in der Berufung, Einheit in der Beziehung. Sie kamen gerade von den letzten Worten des Meisters, bevor er in den Himmel aufgefahren ist und dann war eine Wolke und dann war Jesus weg. Und dann schauten sie alle nach oben und dann stehen plötzlich zwei Engel neben ihnen und sagen, ihr Männer von Galiläa, oder was schaut ihr denn so in den Himmel hoch? Dieser Jesus, der vor euren Augen hinweg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf denselben Art und Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt hinweggehen sehen. Macht euch an die Arbeit, geht nach Jerusalem, macht, was der Meister euch gesagt hat. Sie waren von ihm ausgerichtet, sie hatten eine klare Linie bekommen, eine Vision, eine Berufung. Und das hat etwas in ihnen bewirkt. Es hat sie total vereint. Es bewirkte etwas, was dem Fleisch der alten Natur vollkommen entgegen ist. Es bewirkte Beständigkeit und Treue und es bewirkte Einmütigkeit. Und ihr Lieben, da war der Heilige Geist noch nicht gefallen, sondern der Auftrag, die Berufung des Meisters, alle auf ihn ausgerichtet, auf seinen Auftrag, bewirkte, dass die Brüder und Schwestern untereinander einmütig waren. Und dieses Wort werden wir noch mehrmals wieder treffen. Weil das ist ein Wort, was die Beziehung untereinander beschrieben hat oder beschreibt. Und das bewirkt wiederum, dass man siegreich durch alle Umstände durchgeht. Was heißt denn eigentlich einmütig? Also es ist ein althochdeutsches Wort. Und ins heutige Deutsch übertragen, laut Duden heißt das vollkommen, völlig Übereinstimmung einer Meinung, eines Sinnes. Und daraus folgt ein gemeinsames Handeln. Geh doch mal in die Situation rein. Versetz dich in ihre Lage. Sie hatten gerade den Meister wegfahren sehen, hatten Begegnung mit zwei Engeln, die gesagt haben, dieser Jesus wird so wieder zurückkehren. Das war das, was noch in ihren Gedanken war und dass sie warten sollten, bis irgendeine Kraft aus der Höhe kommt. Jesus hat nicht mal gesagt, wie das geht, sondern der Heilige Geist wird mit Kraft kommen. Vom Vater, die Verheißung wird erfüllt. Und dann gehen die ins Obergemach und plötzlich waren die in totaler Einheit. Die waren eines Sinnes, einer, also eines Denkens, eines Sinnes, einer Meinung, einer Meinung. Überlegt mal, 120 Juden in einer Meinung. Man sagt, es gibt so ein jüdisches Sprichwort, zwei Juden, drei Meinungen. Aber hier waren 120 in einer Meinung. Und wie gesagt, der Heilige Geist war noch nicht gefallen. Die hatten schon, die waren von neuem geboren, weil Jesus sie angeblasen hat. Aber die Fülle des Geistes war noch nicht da. Und sie waren vollkommen übereinstimmt. Kannst du vorstellen? Da hat keiner gesagt, okay, wie lange soll das jetzt dauern? Jesus hat gesagt, wir sollen erwarten. Ja. Und dann stecke ich in den Obergemach, ich will mal an die Luft. Und ich muss jetzt mal hem. Oder so, ne? Und bei Aldi oder ich bin erst mal auf der Bank oder ich muss erst mal dahin und ich habe erst mal das noch zu erledigen und das noch zu erledigen und das, mein Telefon, mein Handy. War alles weg, die hatten nichts. Die waren nicht abgelenkt durch nichts. Die waren in Einheit zusammen. Hatten die Familien? Ja. Hatten die Häuser? Ja. Hatten die Eigentum? Ja. Aber die blieben einmütig zusammen, auf ein Ziel ausgerichtet und haben alles andere dem untergeordnet. Und sie haben gebetet und gefleht, dass sie bereit sind, diese Kraft aus der Höhe zu empfangen. Jetzt kommt wieder dieses interessante Wort, Kapitel 2, Vers 1. Als der Pfingsttag sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Wie gesagt, sie wussten nicht, wann der Tag kommt, aber als dieser Tag kam, waren die alle 120, und das war 10 Tage später, alle wieder vollkommen übereinstimmend, einer Meinung, eines Sinnes, zusammen, bereit, gemeinsam zu handeln. Das heißt einmütig. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen und der Heilige Geist erfüllte sie mit Zungen wie vom Feuer. Sie zerteilten sich und setzten sich auf jeden von ihnen. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen. So, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, wenn wir hier davon reden, von Evangelisation, dass das Evangelium vom Reich Gottes bis zum Ende gepredigt wird. Wenn wir davon reden, von der letzten Ernte, dass der Herr seinen Geist nochmal ausgießen wird auf alles Fleisch, wie 1910 in der Azusa Street prophezeit wurde. Übrigens gibt es das Buch jetzt auf Deutsch. Im Englischen heißt They Told Me Their Stories, wie heißt es auf Deutsch? Sie sagten mir ihre Geschichten. Und das ist eine Sammlung von, hat ein Bruder mal vor zig Jahren, die Azusa Street Erweckung 1907 bis 10, ging das, glaube ich, miterlebt haben als Teenager hier, so alt wie der Judith und so, und ja, in deinem Alter waren die damals. Und da hat die mächtig gebraucht. Und dieser Bruder hat die interviewt und hat ihre Geschichten alle notiert. Ich habe das mal auf Englisch gelesen, gibt es aber jetzt auf Deutsch. Sehr empfehlenswert. Und dort wurde prophezeit, dass in 100 Jahren dasselbe nochmal geschehen wird. Die haben teilweise in einer Herrlichkeitswolke gestanden, wo die Teenager nicht mehr rausgucken konnten, bloß die Erwachsenen, weil die Herrlichkeitswolke teilweise so hoch war, dass die Erwachsenen bloß noch mit dem Kopf rausgeguckt haben. Die Gegenwart Gottes lagert sich wie die Shekinah-Herrlichkeit im Tempel, in den Versammlungen. Und der Heilige Geist wirkte, das sind Tumore abgefallen, die haben sie hinterher, wo die Wolke sich gelichtet hat, mit dem Besen zusammengekehrt. Und die Leute sind kreative Sachen geschehen. Und jedes Mal kam der Heilige Geist. Und dort gab es die Prophezeiung, dass der Herr das nochmal tun wird. So. Was ist, wenn wir davon reden, was ist die Voraussetzung? Was war zu Pfingsten diese Voraussetzung? Alle 120 waren auf ein Ziel vom Meister ausgerichtet und sie waren einmütig, völlig übereinstimmend, einer Meinung, eines Sinnes, beisammen. Das heißt, zum Pfingsttag selbst waren sie einmütig beisammen. Was wäre, wenn zu Pfingsten der Heilige Geist gefallen wäre und 1, 2, 3, 4, 5 hätten eine andere Gesinnung gehabt, wären nicht einmütig gewesen. Wenn der Heilige Geist kommt und wir sind nicht in dieser einmütigen Haltung, kann es zum Gericht kommen. Weil die Kraft Gottes ist so stark, weil dort ein Heiliger Geist in Kraft kommt. So, er kam, preis dem Herrn, sie waren alle einmütig. Und dann, an dem Pfingsttag ging das dann gleich weiter. Ihr wisst das alles, aber lasst uns noch mal in dieses Geschehnis hineinnehmen von den ersten Christen. Und Petrus stand auf, ne, und er predigte dort und es drang ihn durchs Herz und er sagte, oder sie sagten zu ihm, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Tut Buße, jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und er wird die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So, was sagt Petrus hier? Wieder dasselbe Grundmuster. Tut Buße, glaubt an Jesus, wird von neuem geboren, Wasser da für Geistes da. Das ist diese Grundlage, die Jesus für seine Gemeinde am Anfang gesetzt hat. Und darauf baut er seine Gemeinde. Wenn man heutzutage den ersten Punkt, den dritten und den vierten wegnimmt, oder einen davon wegnimmt, ist es nicht die Gemeinde, die Jesus baut. Das ist das Fundament, worauf Jesus seine Gemeinde baut. Und er setzt, die waren voll des Geistes, der Heilige Geist war noch frisch, da ist gerade erst gekommen. Und Petrus spricht durch den Heiligen Geist und setzt dort die Grundlage für die Gemeinde Jesu bis zum Tag, der Jesus zurückkommt, also bis zum Ende. So, dann gab es 3000 Seelen, die das Wort annahmen und sie ließen sich taufen. Am selben Tag wurden sie zur Gemeinde hinzugetan. Dann musst du dir das vorstellen. Die hatten erstmal den Schock zu verarbeiten, oder ich finde es gar nicht so schockig. Ist ja richtig gut, wenn der Heilige Geist kommt mit Feuer und dann aus dem Obergemach auf die Straße und die Predigt rauscht richtig durch 3000 Herzen durch und die gehen auf die Knie und sagen, Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und die anderen waren voll des Heiligen Geistes. Halleluja. Und der Petrus stand auf mit den Elfen. Ich weiß nicht, wo sie sich vorher befanden. Aber auf jeden Fall waren sie voll des Geistes. Und dann bekehren sich 3000. Überleg mal, 120, 3000. Hier auf diese Zahl runtergebrochen, lass es mal 1500 sein, die hier plötzlich davor stehen. Was machst du denn jetzt? Ihr Lieben, wisst ihr, was die Jünger gemacht haben? Nichts anderes, was der Meister ihnen gelehrt hat. Die haben nicht ihre eigenen Wege erfunden. Was machen wir jetzt mit 3000 Strategie? Nee, die mussten am selben Tag reagieren. Und was hat der Meister ihnen gesagt? Er hat sie gelehrt. Und hat gesagt, geht hin in alle Nationen, fangt in Jerusalem an, macht alle zu Jüngern, ebenso zu Studenten, zu Schülern und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und tauft sie. Und das haben die gemacht. Die haben sie getauft am selben Tag, gebetet, der Heilige Geist kam auf sie. Und sie haben die einfachen, aber kraftvollen Worte des Meisters ihnen gesagt. Die kommen noch drauf. Sie haben ihnen genau das gelehrt, was der Meister ihnen gesagt hat. Und das hat dieselben Resultate in jedem dieser 3000 hervorgebracht. Und zwar haben sie ausgerichtet auf die gemeinsame Berufung des Meisters. Weil der Meister gesagt hat, geht hin und macht zu Jüngern alle Nationen. Das heißt wieder zu Nachfolgern. Und diese Nachfolger sollten wieder Nachfolger hervorbringen. Und genauso wie diese 120 alles hinter sich gelassen hatten, sagen sie, genauso trifft es jetzt für euch zu. Ihr habt eine Berufung, ihr habt eine Ausrichtung vom Meister, die über euren persönlichen Bedürfnissen drüber hinaus liegt. Ihr habt Familie? Ja. Ihr habt Häuser? Ja. Ihr habt Grundstücke? Ja. Aber die Berufung war für alle dieselbe. Und was, wie ging das weiter? Vers 42. Am nächsten Tag ging das schon weiter, nach Pfingsten. Sie blieben beständig. Die machten im Prinzip mit den 3000 dasselbe, was sie im Obergemach getan hatten. Sie blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen im Obergemach. Und das lehrten sie, diesen 3000, und sie blieben alle beständig, das heißt anhaltend, und das Wort kann man auch als Treue übersetzen, in der Lehre der Apostel, also die mussten ja gelehrt werden, wie der Meister es gesagt hat, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und Gebeten. Und es kam Furcht über alle Seelen, viele Zeichen, Wunder geschahen durch die Apostel. Das heißt, Vers 42, sie haben die frisch bekehrten, die 3000, sofort in die Ausrichtung des Meisters gebracht. Sofort in die Einheit, in die Übereinstimmung, die sie als 120 hatten, wurden alle gleich mit reingenommen. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebeten. Ausrichtung. So. Was hatte das zur Folge? Alle Gläubigen waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter, die Besitztümer und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Weil damals gab es noch kein Hartz IV, keine Rente und keine Sozialversicherung. Vers 46, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig, hast du wieder das einmütig, im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken, Einfalt des Herzens. Wie haben die das geschafft, dass plötzlich die 3000, die waren ja aus unterschiedlichsten Herkünften. Na, wir hören sie aus der Sprache von da und da und da reden, sagen die zu Pfingsten. Das waren total unterschiedlichste Typen von ihrem Charakter her. Das waren ja schon die Jünger, wenn man mal Petrus sieht. Aber die wurden durch den Heiligen Geist alle schön in das reingebracht, was der Meister gesagt hat. Das ist der Punkt 3, was das Ganze möglich macht. Aber die 3000 kamen schon am nächsten Tag in diese Einmütigkeit. Warum? Weil sie auf ein Ziel ausgerichtet waren. Und was versuchen wir heute? Eine Einmütigkeit herzustellen, eine Einheit herzustellen, ohne Ausrichtung. Das funktioniert so nicht. Du kriegst keine Einheit, keine Einmütigkeit in eine Gemeinde, so groß wie es auch immer ist, wenn nicht vorher eine geistliche Ausrichtung mit dem Meister da ist. Wenn die Ausrichtung mit dem Meister nicht da ist, kriegst du keine Übereinstimmung. Weil eine Gemeinde etwas anders ist, als wie ein Kaninchenzüchterverein. Ich wähle mal besonders die Kaninchenzüchter. Ich mag ja Kaninchen, du auch, ne? Ja, der Sieg hat extra einen neuen Stall gekauft für die Kaninchen. Bin immer noch am Überreden, ob es dann nochmal Esshasen wären. Whatever. Ich wähle jetzt keinen anderen Verein, damit sich niemand angesprochen fühlt. Also, was unterscheidet die Gemeinde vom Kaninchenzüchterverein? Im Kaninchenzüchterverein kommen Menschen zusammen aus unterschiedlichen Herkünften, aber die haben ein gemeinsames Interesse und das sind die Kaninchen. Also die haben eine Übereinstimmung in dieser Sache. Mit den Kaninchen. Und da sind die sich vollkommen eins, mehr oder weniger. Streiten sich höchstens, welche Rasse besser ist. So, dann sind die auch ganz harmonisch miteinander. Die besuchen sich einander, die grillen miteinander, die machen Ausfahrten miteinander, die tauschen auch mal Zuchttiere aus, weil es braucht frisches Blut. Ne? Ansorgen, ja, du bist also Züchter von einer anderen Art, Tiere. Man tauscht sich dann aus, aber das ist es. Und das ist ihre Art der Übereinstimmung, ein gemeinsames Interesse. Und dann haben die wunderbare Gemeinschaft miteinander. Bei einer Gemeinde ist es ganz anders. Da kommen die unterschiedlichsten Interessengruppen, die Kaninchenzüchter, die Eisenbahnvereine, die Schafzüchter, die Kleppler. Wer kleppelt? Du, ne? Oder? Nee, wer war denn das mit Kleppeln? Irgendjemand war. Egal. Du, Judith. Ja, die Klappler, die Motorradfahrer, die Radfahrer, die whatever. Und die kommen alle zusammen, die haben alle unterschiedlichste Interessengemeinschaften, unterschiedlichste Herkünfte und unterschiedlichste Haltung. Und plötzlich finden sie sich miteinander wieder in das, was Jesus seine Gemeinde nennt. Du wärst mit den Leuten sonst nie zusammen, weil die haben ja nicht deine eigenen Interessen. Weil das sind ja nicht alles Kaninchenzüchter. Sondern da gibt es auch welche, die was anderes züchten, was du nicht so magst. So, mit denen findest du dich plötzlich in einer Gemeinde wieder. Und sollst, laut das Wort Gottes sagt ihnen, Vater, mach uns eins, ne? Einmütig zusammen sein. Das geht nur, wenn zuerst die Ausrichtung mit dem Meister da ist. Deswegen liest du das hier, die Gemeinschaft, die hier beschrieben wird, die blieben alle beständig in der Lehre der Apostel. Was haben die Apostel gelehrt? Das, was der Meister ihnen gelehrt hat. Sie haben die Worte des Meisters gelehrt. Weil die Briefe wurden alle viel später geschrieben. Und sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Was war die Gemeinschaft? Es war die Gemeinschaft zuerst mit dem Meister. Zuerst in der geistlichen Gemeinschaft und dann die Gemeinschaft untereinander. Das ist der Unterschied von Gemeinde zu Kaninchenzüchterverein. Sie kommen zu dieser Einstimmung, Übereinstimmung, sie kommen zu dieser Einmütigkeit, sie kommen zu dieser Einheit, weil sie alle den gemeinsamen Meister haben. Und wenn sie sich auf den Meister, auf das Haupt ausrichten, von ihm die Richtungsweisung, die gemeinsame Berufung erhalten, ihr folgen, ist es zwangsläufig normal, dass man den Bruder und die Schwester liebt. Amen. Weil der Meister uns liebt. Wenn aber diese Ausrichtung nicht da ist, kann man sich alle möglichen Mühe geben, funktioniert es nicht. Die Gemeinschaft mit dem Meister und dann die Gemeinschaft untereinander, weil hier steht dann als nächstes Brotbrechen. Und Brotbrechen ist nicht nur Abendmahl, ihr Lieben. In der jüdischen Kultur wurde am Anfang dieses Brot gebrochen und dann diese zwei und der Wein, dann, ne? Das ist ein übliches Ritual. Ich bringe das nicht auswendig mit dem, was man da spricht. Beim der Jewgeni hat man es mal gelernt, ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Und dann, nachdem das Brot gebrochen wurde, hat man eine gemeinsame Mahlzeit eingenommen. Und so hast du wieder auch bei einem gemeinsamen Essen die Ausrichtung mit Gott. Das Brotbrechen, das Abendmahl und dann das Liebesmahl. Also die haben gemeinsam gebranscht. Das ist mit Brotbrechen hier gemeint und dann in den gemeinsamen Gebeten. Sie blieben in den Gebeten füreinander, für Evangelisation, dass ihre Nachbarn gerettet werden und so weiter. So soll das sein. Sie blieben beständig in diesen Dingen. Amen. So, und dann geschahen wieder die Zeichen Wunder. Dann geht es wieder, alle Gläubigen hatten alle Dinge gemeinsam. Du siehst immer diesen Wechsel von Ausrichtung, was der Meister sagt, dass sie das getan haben, und dann, wie sich das wieder auf das Persönliche miteinander ausgewirkt hat. Sie blieben beständig in den vier Dingen, was auch die Grundlage von der Gemeinde von Jesus ist. Jesus, Buße, Glaube, Wassertaufe, Geistestaufe bringt dich ins Reich Gottes. Und diese vier Dinge, Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet, sind die vier Säulen der Gemeinde, die Jesus baut. Und das haben wir von Anfang an auch hier als Grundlage, als Gemeinde, diese vier Säulen. Amen. Weil da ruhst du sicher und kommst siegreich durch alle möglichen Herausforderungen hindurch. Weil das stärkt jeden Einzelnen. So, und dann ging das sogar so weit, dass sie ihre Güter und Besitztümer verkauften und verteilten, je nachdem einer bedürftig war. So ging das wieder in die Liebe untereinander. Im Vers 46 geht es wieder in die Ausrichtung des Meisters. Jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern. Da siehst du wieder die geistliche Einheit. Sie waren jeden Tag im Tempel. Und was haben sie dort gemacht? Vers 47, sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Und dann nahmen sie die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist so, wie die Gemeinde gewachsen ist in Jerusalem. Sie blieben beständig in den Dingen, Ausrichtung des Meisters, und sie waren in Einheit untereinander, in diesem einmütigen, in dieser vollkommenen Übereinstimmung auch das gemeinsame Essen und die Einheit in Anbetung im Tempel. Interessant ist hier, dass sie jeden Tag beständig und einmütig zusammen waren. Das hat eine Dimension, die man sich heute gar nicht vorstellen kann. Wie haben die das gemacht? Die allermeisten hatten auch Familie, die allermeisten hatten auch was zu tun, Arbeit und dies, das und jenes. Und die Arbeitszeiten waren länger wie heutzutage. Das ging von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und trotzdem, da muss eine Dynamik drin gewesen sein, die enorm ist. Und das hat die durchgetragen. Diese Dynamik war die Ausrichtung des Meisters. Und das bewirkte die Einheit untereinander. Und dann war das andere kein Problem mehr für sie. Seht ihr das Muster? Und das ging dann weiter im Kapitel 4. Ich nehme noch diese Vers, dass du siehst, wieder, dass das keine Eintagsfliege war zu Pfingsten oder kurz danach. Im Kapitel 4 lesen wir nach der nächsten Predigt von Petrus, Kapitel 4, 4, viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. So, und wenn du die Frauen und Kinder noch dazu rechnest, kommst du auf mindestens 15.000 bis 20.000. Überleg mal, von 3.120 innerhalb von knapp 3 Jahren ist die Gemeinde so rasant gewachsen, dass sie in einem Mega-Church war. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner Jerusalem damals hatte, aber knapp 20.000 mit Kindern dabei ist schon enorm viel innerhalb so einer kurzen Zeit. Seht ihr dieses rasante Wachstum? Und wie geschah das? Der Herr da täglich hinzu. Und durch Predigten der Apostel und durch persönliches Zeugnis ist die Gemeinde gewachsen. Und alle wurden dort mit hineingenommen. Du siehst hier, nehmen wir mal 15.000. Dann wurden die Apostel ins Gefängnis gesperrt, weil dann kam Punkt Nummer 4. Die Verfolgung ging ja nicht erst bei Stephanus los, sondern man hat es auf die Hauptfiguren, auf die Apostel abgesehen. Satan zielt immer auf die Leiter. Und sie wurden eingesperrt, Petrus und Johannes und so weiter und so fort. Und dann wurden sie gegeißelt und freigelassen und sie haben sich darüber noch gefreut, haben den Herrn gepriesen. Danke, dass wir um deines Namens willen leiten durften. Und was haben die dann gemacht als nächstes? Hier steht alle. Wenn man mal Frauen und Männer bloß rechnet, die Kinder mal raus, sagen wir mal 10.000. Natürlich nicht alle an den Ort, aber alle waren einmütig wieder zusammen, nachdem die Apostel wieder freigelassen wurden. Vers 24. Als sie das hörten, nämlich Petrus und Johannes erzählten der Menge alles, was die obersten Priester ihnen und die Ältesten der Juden ihnen gesagt hatten, dass sie nicht mehr predigen sollten und so weiter. Jetzt war diese schnell wachsende Gemeinde plötzlich mit Herausforderungen, mit der ersten Verfolgung konfrontiert. Und wie sind sie dieser Verfolgung begegnet? Wieder mit der Waffe des Reiches Gottes. Einmütigkeit. Verfolgung bewirkt Einmütigkeit. Und die bewirkt noch was anderes. Und das lesen wir in den nächsten Versen. Das heißt, Verfolgung ist in dem Sinne nichts Schlimmes, sondern es bewirkt Einmütigkeit von 15.000. Gläubigen. Vers 24, und als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme wieder zum Meister und zum Vater im Gebet und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer, was darin ist. Du hast durch den Knecht David gesagt, warum toben die Heiden aus Sinn, die Völker nichtiges, ne, Psalm 2. Und die Könige der Erde lehnen sich auf, die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn, gegen seinen Gesalbten. Sie beziehen den Psalm 2 auf ihre Situation. und wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den Meister, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand, Vater, und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, das geschehen sollte. Und dann, Vers 29, beten sie: Jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe uns, deinen Knechten, dass wir alle in den Untergrund gehen und dass sie uns nicht mehr verfolgen. Weißt du, was sie gebetet haben? Und jetzt sieh ihre Drohung an und verleihe deinen Knechten. Sie haben sich als Knechte des Meisters bezeichnet. Und das war für die damaligen Christen ein Ehrentitel. Doulos im Griechischen. Das heißt leibeigener Sklave, der keine eigene Entscheidung trifft, beziehungsweise keinen eigenen Weg geht. Geheimnis. Dem Meister gegenüber ein Sklave und dem Nächsten ein Bruder. Verleihe uns, deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Das heißt, wir wollen uns nicht einschüchtern lassen, sondern gib uns die Freimütigkeit, gerade jetzt das Evangelium, was du, Meister, uns gesagt hast, was wir an der Ende der Erde bringen sollen, das kann doch jetzt nicht hier in Jerusalem zu Ende sein. Gib uns Freimütigkeit, dein Evangelium zu predigen, dein Wort. Und indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das heißt, sie beten, dass Gott das Wort bestätigt durch Heilung, Zeichen und Wunder, mächtige Ausgießung des Geistes, Kraftwirkung von oben, dass Gott mit ihnen zusammenarbeitet. Und wisst ihr, was dann geschah? Als sie in Einmütigkeit nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse, bin ich der Nächste, der jetzt eingesperrt wird, oder meine Frau oder meine Kinder, oder was wird jetzt mit uns? Nee. Sie hatten diese Ausrichtung von Jesus. Das war ihnen wichtiger wie alles andere. Und die haben gesagt, gerade jetzt gib uns Freimütigkeit, hier weiterzumachen. Und bestätigt das durch Zeichen Wunder. Und Vers 31, als sie das gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt wurden. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Gott antwortete sofort mit einem kleinen Erdbeben. Ich weiß nicht, wo die 15.000 vielleicht in der Säulenhalle Salomos, vielleicht nicht, weil die wurden ja gerade nicht ganz so gut behandelt von den Juden. Ich weiß nicht, wo die sich versammelt haben. Auf jeden Fall Einmütigkeit, haben sie in Einmütigkeit gebetet, eines Sinnes vollkommen übereinstimmt. Und Gott hat geantwortet, indem man Erdbeben schickte. Erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Weißt du, was das bedeutet, wenn im Alten Testament die Erde bebte? Es ist ein Zeichen, dass Gott selbst kommt. Also meine persönliche Meinung, dass Jesus selbst kam und seine junge Gemeinde, sag ich mal, seine Gemeinde ermutigt hat und sie mit dem Heiligen Geist erfüllt hat. Weil wenn die Erde bebt, ist immer eine Manifestation dagegen, wo Gott, wo die Dinge der Welt erschüttert werden. Und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Einmütigkeit produziert Freimütigkeit. Einmütigkeit ist die Voraussetzung für die Erfüllung des Heiligen Geistes. Was haben wir gelesen? Vers 24, dasselbe wie zu Pfingsten. Apostelgeschichte 2,1, sie waren einmütig zusammen, der Heilige Geist fiel. Vers 24, so erhoben einmütig ihre Stimme, wieder im Gebet, es bebte die Erde und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, um wieder Kraft zu empfangen, das Evangelium zu verkünden. Amen. Also Einmütigkeit ist die Voraussetzung für den Punkt 1, für Evangelisation. Und so, wenn das verheißen wird, dass der Heilige Geist auch in Deutschland ausgegossen wird, in den Nationen, braucht es Gläubige, die einmütig beisammen sind. Ansonsten kann er nicht kommen. Und diese Einmütigkeit bewirkt Freimütigkeit, dass jeder von uns, auch da jetzt noch ein bisschen damit zu tun hat, das Evangelium zu verkünden, auch im persönlichen, 1:1 da jetzt noch damit zu tun hat. Da ist dann voller Freimütigkeit, voller Kühnheit. Und das Wort schneidet in die Herzen, weil wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Amen. Aber die Voraussetzung ist, die Einheit mit der Berufung des Meisters. Daraus kommt die Einheit untereinander. Ich will mal abschließen noch mit, Mama, das ist noch nicht ganz durch. Jesus hat auch noch was in seinen Worten gesagt darüber, wie diese Einmütigkeit auch hervorkommt. Aber das ist ein anderer Teil. Glaubt ihr, dass Gott jeden Menschen bedingungslos liebt? Jeden Menschen gleich liebt? Amen. Gott hat kein Ansehen der Person. Stimmt's? Und Jesus hat aber für alle auch dieselben Anforderungen. Versteht ihr? Die ersten zwei Dinge glauben wir an. Ne? Kein Ansehen der Person, er liebt alle gleich. Aber wenn es an die Anforderungen des Meisters geht, machen wir dann unsere Klammern. Aber ich nicht, weil, ich nicht, weil, ich nicht, weil. Nee, das hatte die Apostelgeschichte nicht. Sie waren alle einmütig zusammen und blieben beständig in der Lehre der Apostelgemeinschaft, Brotbrechen, in den Gebeten. Und Jesus hat, so wie er alle liebt, hat er auch für alle dieselbe Berufung. Folge mir nach. Das sieht bei natürlich dann anders aus, ne? Je nachdem nach Berufen. Aber wir alle haben vom Meister die gleiche Berufung. Folge mir nach. Amen. Ich, du, jeder, folge ihm nach. Und die ihm nachfolgen, sind untereinander Brüder. Amen. Vater, wir ehren dich, Herr. Wir danken von ganzem Herzen, Herr, dass du so gut bist. Danke, wie du diese Dinge aus deinem Wort offenbarst, Herr, dass wir erkennen können, dass wir in dieser Zeit, auch wenn du sagst, dass die Wehen angefangen haben, Jesus, und dass diese Dinge parallel weiterlaufen, dass wir keine Furcht haben, im Gegenteil, große Freude, weil wir sehen in der Apostelgeschichte, wie du die erste Gemeinde mit Gnade und Fülle und Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet hast, Herr, und wie du alle auf ein Ziel gebracht hast, auf eine einheitliche Berufung und Vision und dann in eine totale Übereinstimmung untereinander. Herr, es ist für uns, wenn wir das so lesen, lesen wir da oft drüber weg. Aber wenn hier steht, dass 15.000 bis 20.000 oder 15.000 Gläubige alle in vollkommener Übereinstimmung waren, eines Sinnes, das kannst nur du bringen durch deinen Heiligen Geist. Und so bete ich, Herr, dass wir erstmal dort anfangen, nämlich in der Einheit der Beziehung zu dir, in der Einheit der gemeinsamen Berufung, dass du uns das richtig ins Herz hineinprägst, dass wir eine einheitliche Berufung haben, dir nachzufolgen und deinen Worten gehorsam zu sein, so wie Schüler dem Meister gehorsam sind. Und später, Herr, dass du uns Gnade gibst zur echten Buße, Herr, wenn wir dort unsere Ausnahmeklammern gemacht haben. Und ich bete, Herr, dass du uns aus dieser Einheit mit dir auch in eine vollkommene Harmonie durch deinen Heiligen Geist hineinbringst, in eine vollkommene Übereinstimmung auch untereinander. Eines Sinnes, woraus ein einheitliches Handeln kommt. Danke, dass du das in jedem einzelnen Herzen bewirkst. Und daran wird die Welt erkennen, dass du, Jesus, auf die Erde kommst. Weil dieses Wunder kann niemand anders tun, außer du. Und so geben wir uns dahin und bedanken dir für die Zeit, in der wir jetzt leben dürfen. Und später, Herr, dass du uns gebrauchst, so wie du es willst. Und später auch, dass du das Wort versiegelst durch deinen Geist dass Satan es nicht wieder stehlen kann oder minimieren, sondern dass dieses Wort weiter arbeitet. Danke. Dass wir eins sein dürfen mit dir, Jesus, miteinander. Das ist ein Riesenvorrecht. Alle Ehre sei dir. Amen.